Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Folge Klimakonsil, was die Medizin für eine gesunde Erde tun kann. Mein Name ist Lena Jamaschik, ich bin Medizinstudentin kurz vor dem PJ und zurzeit Praktikantin hier in der Redaktion. Seit 1980 setzen sich Ärztinnen und Ärzte in der IPPNW für eine menschenwürdige Welt frei von atomarer Bedrohung ein. Bis heute kommt das Thema Atomenergie immer wieder auf, aktuell auch gerade mit Blick auf die Emissionen und den Klimawandel. Welche Verbindungen es zwischen Klima- und Friedensbewegung gibt, welche medizinischen Folgen von Strahlung ausgehen und wie sich die IPPNW weltweit engagiert, werden heute zentrale Themen des Podcasts sein. Ich freue mich sehr, für den heutigen Teil unserer Podcast-Serie mit Dr. Katja Goebbels am Telefon zu sprechen. Hallo, Frau Dr. Goebbels.
Hallo, Frau Jamaschik, ich freue mich auch sehr.
Frau Dr. Goebbels ist Ärztin für Allgemeinmedizin mit Diplom in Tropenmedizin und öffentlicher Gesundheit. Seit 2013 ist sie Vorstandsmitglied von IPPNW Deutschland. In der IPPNW arbeitet sie unter anderem an Themen der globalen Gesundheit und globalen Gesundheitspolitik. Frau Dr. Goebbels, ich denke, wenn wir heute über die IPPNW sprechen, darf einer nicht fehlen. Es ist Bernhard Lohn, der im Februar 2021 gestorben ist. Er hat mit zwei weiteren amerikanischen Ärzten und drei Ärzten der Sowjetunion 1980 die IPPNW ins Leben gerufen. Er war Kardiologe und Autor. Lohn hat die Elektrodefibrillation erfunden, er hat an diversen Abrüstungsverträgen mitgearbeitet und sich für eine nicht industrialisierte Medizin stark gemacht. 1985 nahm er unter anderem den Friedensnobelpreis für die IPPNW entgegen. Und jetzt im Januar 2021 veröffentlichte er 4 Wochen vor seinem Tod mit Kollegen den Artikel »Ärzte müssen aktiv werden gegen die erneute Bedrohung durch den nuklearen Holocaust«. Die Mitglieder der IPPNW schreiben also Geschichte. Frau Goebbels, können Sie in diesem Zusammenhang nochmal das Leitbild der IPPNW zusammenfassen?
Ja, es ist so, dass Bernhard Lohn und seine Kollegen überzeugt davon waren, dass wir Dinge, die wir nicht behandeln können, vorbeugen müssen. Also wir dürfen sie erst gar nicht geschehen lassen, etwas also nicht heilen können. Und die Gefahr des Atomkriegs und was dann passieren würde, dazu hat er auch geforscht und hat sich überlegt, was passieren würde, wenn eine Atombombe auf eine Stadt fällt, und hat schon recht früh ausgerechnet, dass fast alle medizinischen Einrichtungen dann ja mit betroffen wären und wir auch einfach niemandem helfen könnten. Und das war ein ganz bewegender Punkt, also do no harm in der Medizin, vermeide Schaden, und wenn wir etwas nicht behandeln können, dann müssen wir das vorbeugen. Und dann muss man dazu auch politisch aktiv werden. Also das ist immer so ein bisschen, wo wir oft gefragt werden, warum bleibst du denn nicht in deiner Hausarztpraxis? Nein, wenn wir Medizin im Großen verstehen wollen, dann müssen wir auch den politischen Kontext verstehen und schauen, was macht unsere Patienten eigentlich krank.
Und nun arbeiten ja bis heute viele Ärztinnen und Ärzte international genau nach diesem Ziel, auch in der IPPNW zusammen. Wie ist denn der Bezug jetzt zu Global Health entstanden?
Die deutsche IPPNW hat sich schon recht früh auch um mehr Themen gekümmert. Also auch dann recht schnell gesagt, wir können uns nicht nur auf die Atomwaffen konzentrieren, wir müssen auch die Atomenergie ins Blickfeld nehmen, weil erst dadurch wird überhaupt atomwaffenfähiges Uran produziert und hergestellt. Und durch den Zusammenschluss nach der Wende mit der Ost-IPPNW, also auch in Ostdeutschland gab es eine IPPNW, und die war nochmal unterteilt in unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Strömungen von Ärzten, die sich damals schon für Frieden eingesetzt haben. Und die haben dann unseren Zusatztitel der deutschen IPPNW mit reingebracht, der lautet Ärzte in sozialer Verantwortung. Und dadurch wurde das Spektrum einfach größer und auch viele Jüngere kamen dann dazu. Ich selbst bin dazugekommen eigentlich über einen Workshop, der von einer anderen Ärzteorganisation ausgerichtet wurde. Und es gab Angebote für uns Studierende, die immer schon auch mit anderen Themen zu tun hatten. Also wie bin ich politisch aktiv, wenn ich Medizinerin werden will? Und dadurch waren schon viele andere Themen, wie zum Beispiel die Flüchtlingskatastrophen, früh von der deutschen IPPNW aufgegriffen worden. Und dann ist es so gewesen, dass einige Mitglieder gesagt haben, lass uns doch mal was zu globaler Gesundheit machen. In Deutschland gibt es dazu keinen Studiengang, nach wie vor nicht. An ein paar Unis gibt es Wahlpflichtfächer, aber es gibt noch nichts richtig Etabliertes wie in anderen Staaten. Und dann ist die Idee dieser Summer School entstanden. Und sie ist weiterhin dahingehend einzigartig, dass wir immer diesen Friedensaspekt mit einbauen. Also was haben eigentlich Ärzte, Ärztinnen oder auch andere GesundheitsberuflerInnen, wie haben die einen Anteil daran, an Frieden mitzuwirken oder auch an Gewalt mitzuwirken, durch Wegschauen, durch sich Regimes unterzuordnen oder ähnliches. Und das zu thematisieren war uns von Anfang an wichtig, weil das fehlt ein bisschen, wenn man heute sich die Global Health Landschaft so anschaut.
Und inwiefern gibt es Verbindungen zwischen der Friedensbewegung und der Klimabewegung?
Die kommen und die sind so jetzt langsam am Wachsen. Und zwar hat sich 2017, glaube ich, die Deutsche Gesellschaft für Klimawandel und Gesundheit gegründet. Und zwar mit einem großen Anteil von IPPNWlern und Innen, die gesagt haben, ja, die Atomwaffen sind uns weiterhin sehr, sehr wichtig, aber das andere große Thema, was das Überleben bedroht und was einfach auch ganz viele katastrophale Gesundheitsfolgen hat, ist die Klimakatastrophe. Und wir müssen uns vernetzen, um genügend Reichweite zu haben, um aufmerksam zu machen. Und daraufhin ist jetzt die KLUG, so nennen sie sich, also Deutsche Gesellschaft für Klimawandel und Gesundheit, gegründet, die jetzt eigenständig zu dem Thema Klimawandel und Gesundheit arbeitet. Und wo wir aber auch schon wieder im Austausch sind, wie können wir schauen, was sind unsere Gemeinsamkeiten? Ne? Wir sind jetzt Mitglied bei der KLUG als IPPNW und ganz viele Einzelmitglieder sind in beiden Bereichen engagiert. Und so kommen die Verbindungen zustande und zu überlegen, auch was bedeutet Sicherheit für uns Menschen? Im Moment wird es von den meisten Staaten als militärische Sicherheit verstanden und als Abschottung. Aber wie müssen wir menschliche Sicherheit vielleicht neu denken?
Ja, und Sie hatten ja da auch einen Artikel verfasst auf der IPPNW-Website, wo Sie auch nochmal darauf eingehen, wie auch letztendlich eben Streit um Erdöl, Gasreserven wiederum wieder zu sozialen Spannungen führen kann und wie auch das Militär selbst an Emissionen beteiligt ist. Also auch da ganz viele Verbindungen letztendlich zwischen den verschiedenen Themen.
Genau, also das wird ja explizit ausgespart in Kyoto damals schon, aber auch im Paris-Abkommen der Fußabdruck der Militärs. Und zum Beispiel hatte 2017 das US-Verteidigungsministerium mit dem gesamten Militärapparat einen höheren Ausstoß als Dänemark. Und das ist berechnet worden von einer Wissenschaftlerin in den USA, die sich da ganz viel Mühe gegeben hat, die einzelnen Ausstöße zu berechnen, die aber selber sagt, wenn das nicht vom Militär selbst angegeben wird, dann können das nur Näherungsangaben sein. Und das heißt, das Militär sieht einerseits erstens einen riesigen neuen Absatz- und Beschäftigungsmarkt in der Klimakatastrophe, weil es jetzt schon davon ausgegangen wird, dass es zu mehr Konflikten kommen wird. Und zweitens tragen sie massiv zur Klimakrise bei mit ihren Emissionen. Und drittens, was noch dazu kommt, ist, dass das Militär einfach enorme finanzielle Ressourcen verschlingt. Also da sind die Zahlen hier in Deutschland ungefähr so, dass das Verteidigungsministerium einen Haushalt von 42 Milliarden hat und das Umweltministerium irgendwo bei 2, irgendwas Milliarden liegt. Und jetzt soll ja auch der Militäretat nochmal den NATO-Zielen angepasst werden und es wird Druck ausgeübt, Verantwortung zu übernehmen. Auch von der Leyen betont das immer wieder im europäischen Kontext und bringt so ein europäisches Militär ins Spiel. Und das halten wir für sehr gefährlich.
Ja, und dann gibt es ja auch von der IPPNW so die Aussage, Klimaschutz ist eigentlich präventive Sicherheitspolitik. Das spielt ja letztendlich auch in diese Faktoren mit herein, dass man eben möglichst schon vorher diese sozialen Spannungen vermeidet durch eben Unwetter und ja generell Klimaauswirkungen, die bestenfalls oder wozu es bestenfalls gar nicht in den Ausmaßen kommt. Nun ist im März 2021 die Atomkatastrophe von Fukushima 10 Jahre her. Können Sie noch mal ein wenig in die Umweltmedizin schwenken? Bei Strahlung denkt man immer irgendwie direkt an die Schilddrüse, aber es gibt ja eigentlich noch viel mehr gesundheitliche Folgen. Was gehört da alles so mit rein?
Genau, also die gesundheitlichen Folgen auf die Schilddrüse, das ist das Jod, das Radioaktive, was da angesprochen wird. Aber das ist nach einigen Wochen fast abgebaut. Also das hat eine kurze Halbwertszeit nur. Das, was jetzt noch ganz viel in der Umwelt ist, ist das Cäsium. Und dann gibt es noch das Strontium auch. Und die werden auch beide vom menschlichen Körper aufgenommen. Und es gibt eine ganze Reihe von Krebserkrankungen, die inzwischen anerkannt sind, dass sie auf Strahlung oder durch Strahlung ausgelöst werden können. Und es gibt aber inzwischen auch Nachweise durch Studien rund um Tschernobyl, dass es auch zu vermehrten Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, dass es psychiatrische Erkrankungen verschlechtert oder hervorrufen kann. Dass es besonders natürlich ungeborene und kleine Kinder trifft. Bei Ungeborenen kommt es zu einer erhöhten Sterblichkeit, aber auch zu einer erhöhten Frühgeburtlichkeit und Missbildung. Und das sind diese ganzen Folgen werden in Japan leider gar nicht untersucht. Also die einzige systematische Reihenuntersuchung, die passiert ist, das Schilddrüsenkrebs-Screening bei allen Jugendlichen und Kindern, die zum Zeitpunkt des Unfalls unter 18 Jahre waren. Und da hat man gesehen, dass die Rate inzwischen 20-fach erhöht ist an Schilddrüsenkrebs, als in der japanischen Durchschnittsbevölkerung zu erwarten gewesen wäre. Da wir keine anderen Studiendaten haben, müssen wir einfach davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch sich andere Erkrankungen deutlich häufen werden. Aber es wird nicht zugelassen, dass dazu unabhängige Forschung betrieben wird.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, obwohl Jod nur eine kurze Halbwertszeit hat, sind die Folgen doch immens. Die Erkrankungsrate für Schilddrüsenkrebs bei Kindern rund um Fukushima liegt deutlich über der japanischen Norm. Aber daneben gibt es auch vermutlich noch andere gravierende gesundheitliche Folgen. Und trotzdem kommt ja auch aktuell durch die Buchveröffentlichung von Bill Gates oder auch Entscheidungen, eben Kraftwerke doch am Netz zu lassen und generell klimapolitische Diskussionen immer wieder das Thema Atomenergie auf. Gibt es aus Ihrer Sicht auch im Sinne von Übergangslösungen, um Emissionen einzusparen, irgendwelche Regelungen oder Sicherheitsstandards, die diese Gefahren der Atomenergie ein Stück weit mindern könnten?
Nee, die gibt es aus unserer Sicht nicht. Und ganz kurz, weil Sie Bill Gates angesprochen haben, er ist auch Shareholder von einer Atomkraftfirma. Also das war nicht besonders überraschend, dass er das in seinem Buch schreibt. Was uns natürlich als größtes Argument dagegen gilt, sind die ganzen gesundheitlichen Schäden und einfach aber auch, dass es nicht CO2-neutral ist, wie immer propagiert wird, weil man muss den ganzen Zyklus mitbedenken, also den Uranabbau, die Transporte, plus dann eine Lagerung von Atommüll über Jahrtausende hinweg, die wir noch gar nicht vorausschauen können. Es ist auch so, dass im Normalbetrieb viele AKWs größere Mengen radioaktives Abwasser anfallen. Auch dazu gibt es viel zu wenig Studien, weil die Datenlage zu sagen, hier ist ein Grenzwert und darunter ist Radioaktivität nicht gefährlich, ist falsch, inzwischen nachweislich falsch. Das heißt, Strahlung schadet immer und es kommt natürlich auf die Dosis an, aber auch darauf, wo diese Strahlung dann im Körper eintrifft. Und Atomenergie ist für uns immer eng gekoppelt an die Bombe. Wenn man sich anschaut, welche Staaten gerade die Atomenergie vorantreiben, dann sind es fast ausschließlich Atomwaffenstaaten oder Staaten, die auch vorhaben, Atomwaffen zu produzieren. Und das ist auch logisch, weil man braucht das gleiche Ding, den gleichen Grundstoff, also Uran, aber in einer unterschiedlich angereicherten Form. Und deswegen ist die Atomenergie für uns absolut keine Zwischenlösung. Technisch kommt noch dazu, dass sie auch nicht so einfach rauf und runter gefahren werden kann. Man sagt ja immer, ja, wir brauchen was, wenn die Windkrafträder sich nicht drehen, weil kein Wind da ist oder die Sonne nicht scheint. Aber man kann ein Atomkraftwerk nicht einfach so an- und ausschalten, wie das propagiert wird.
Das heißt, ganz viele Punkte, die absolut dagegen sprechen aus Sicht der IPPNW. Und wie probieren Sie als Organisation, Menschen mitzunehmen auf dem Weg hin zu einer Welt ohne atomare Bedrohungen? Und wie könnte diese Welt aussehen?
Ja, das ist immer die große Frage, die wir uns natürlich auch ständig stellen. Wie erreichen wir Menschen? Wir machen teilweise selber unsere Studien, publizieren die auch. Mein Kollege Alex Rosen hat zum Beispiel auch zu Kinderkrebs rund um Atomkraftwerke in Deutschland publiziert. Und wir möchten dann Menschen informieren, also über unsere Publikationen, über Pressearbeit, über Veranstaltungen, über ja, ganz viele soziale Medien und versuchen, erstmal aufzuklären und Informationen zu geben, weil vieles ist eben nicht bekannt. Und dann genau, haben wir Treffen, haben wir Konferenzen, Kongresse, wo Menschen natürlich auch immer teilnehmen können, wenn sie nicht Mitglieder sind, um sich das einfach mal von der anderen Seite anzuschauen.
Und wie sieht vielleicht auch aus Ihrer Sicht eine Welt aus? Was könnte sich dann ändern, wenn es die Atomenergie und auch Atomwaffen nicht mehr gäbe?
Was könnte sich da ändern? Was wir uns wünschen würden, ist ein Weg hin zu einer zivilen Friedenslogik. So wird es auch jetzt in der Friedensforschung genannt. Also es gibt gar keine guten Belege dafür, dass Krieg als Mittel der Politik überhaupt effektiv ist. Also nur in maximal 50% der Fälle wird durch Krieg überhaupt das erreicht, was die Politik vorher gesagt hat, was sie erreichen will damit. Wir denken, dass eine zivile Friedenspolitik viel wichtiger ist. Also dass schon auf kommunaler und lokaler Ebene Menschen fähig werden müssen, Konflikte zu lösen. Und dazu haben wir zum Beispiel ein Projekt angefangen mit Studierenden aus dem Balkan, aus den unterschiedlichen Balkanstaaten, die jetzt seit bald 20 Jahren jedes Jahr nach Deutschland eingeladen werden, um eine Formulatur, also so ein Praktikum gemeinsam zu machen in einem Krankenhaus und sich dann einfach mal kennenzulernen, weil es ganz lange so war, dass jemand aus dem Kosovo nicht mit jemand aus Serbien sprechen wollte oder Landkarten aus der jeweiligen Sicht dargestellt wurden oder Ähnliches. Und so langsam merken wir, dass diese Studierenden, die jetzt kommen in den letzten Jahren, auf einmal zusammenarbeiten können und ganz tolle Projekte auf die Beine stellen, was am Anfang undenkbar war. Das sind so unsere kleinen Versuche, dazu beizutragen, dass man auf anderem Wege Konflikte lösen könnte. Das wäre unser Wunsch. Und dass wir kein Militär mehr brauchen und diese Wahnsinnsressourcen frei würden für eine wirkliche Klimapolitik und um den Staaten eine Infrastruktur zu ermöglichen, die es lebenswert macht und die sie auch klimaangepasst dort weiterleben lassen kann, wo sie jetzt sind. Wobei viele Menschen einfach auch vertrieben werden in den ganzen kommenden Jahren. Und wir sehen schon sehr deutlich die ganzen negativen Folgen, die da auf uns zukommen werden. Aber wir wünschen uns einfach viel, viel mehr Kommunikation und zivile Friedenslösungen anstatt Mauern und Militär.
Also die EPPNW hat viele Wünsche, aber auch wirklich viele Ideen für eine friedvolle Welt und eine atomfreie Welt. Abschließend sind Sie, Frau Dr. Goebbels, herzlich eingeladen, den folgenden Satz unserer Podcast-Serie mit Ihren eigenen Worten zu beenden. Ich setze mich für das Thema Klima- und Gesundheitsschutz ein, weil...
Weil es für mich dazugehört, als Ärztin auch politisch aktiv zu sein.
Sehr schön. Ich denke, dieser Satz ist wirklich ein aussagekräftiger Schlusssatz, auch der das nochmal gut auf den Punkt bringt, diese ärztliche Verantwortung auch. Frau Dr. Goebbels, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das heutige Gespräch und ich sende einen lieben Gruß nach Berlin.
Ja, vielen Dank auch.